Brauchen wir eine Frauenquote? Stimmen die Klischees über Quotenfrauen? Und warum sind überhaupt weniger Frauen in der Politik? Hallo und herzlich willkommen bei Feministin, dem Podcast für modernen und intersektionellen Feminismus. Ich bin Geraldine und heute rede ich über Frauen in der Politik. Schön, dass du dabei bist. Erstmal, lang ist's her, das sage ich nicht zum ersten Mal, ich weiß. Und ich hoffe, dass jetzt auch wieder regelmäßiger Folgen entstehen können. Ich möchte mich, wenn, den Themen intensiv und gründlich widmen können. Deswegen kam es jetzt zu einer langen Pause. Aber länger soll sie auch nicht sein, also legen wir gleich los. Frauen in der institutionellen Politik. Ist das überhaupt ein relevantes Thema? Wo wir Merkel hatten und jetzt zum Beispiel Baerbock sehr präsent in unserer Bundespolitik ist? Ich sage ja und erkläre auch gerne warum. Die Quellen zu allen Aussagen findest du natürlich in der Beschreibung. Und diese Folge ist theoretisch vielleicht etwas anspruchsvoller. Ich hoffe, du kommst mit und ansonsten freue ich mich über Nachfragen. Letzter kleiner Disclaimer, bevor es losgeht. Meine Darlegung spielt sich heute im binären Geschlechterdenken ab. Die Repräsentation von trans- bzw. queeren Personen ist natürlich auch relevant. Ich bleibe mit dieser Folge allerdings eher bei der Diskussionsgrundlage, auf der sich auch der öffentliche Diskurs bewegt. Legen wir los und werfen einen kurzen Blick in die Geschichte. 1918 erlangen Frauen in Deutschland erstmals ein passives und aktives Wahlrecht. Der Frauenanteil im Weimarer Parlament pendelt sich bei etwa 6% ein. Während der Zeit des Nationalsozialismus sind Frauen nicht Teil der institutionellen Politik. Es herrscht eine strikt patriarchale Ordnung mit traditionellen Rollenbildern. 1948 sitzen neben 61 Männern auch die vier sogenannten Mütter des Grundgesetzes im Parlamentarischen Rat. Die Grünen quotieren 1986 ihre Listen mit mindestens 50%, 1988 zieht die SPD mit einer 40%-Quote nach. Die CDU hat seit 1995 ein Frauenquorum und Angela Merkel wird 2005 zur ersten weiblichen Bundeskanzlerin. Auch wenn sich insbesondere seit Mitte der 1980er Jahre einiges getan hat, überwindet der Frauenanteil die sogenannte gläserne Decke von rund 30% nicht. Seit 2013 stagniert er bundesweit und sinkt teilweise sogar. Im Global Gender Gap Report 2010 im Bereich Political Empowerment liegt Deutschland nur auf Platz 13 von 134. Zudem hat sich der Gender Pay Gap, auf den ich sicherlich wann anders genauer eingehen werde, in den letzten Jahren sogar vergrößert. Darüber hinaus machen Frauen auch heute noch unangenehme Erfahrungen in der Männerdomäne Politik. So werden sie zur Zielscheibe von geschlechtsspezifischer Diskriminierung. Vor allem seitens der AfD wird versucht, offenen Sexismus wieder hoffähig zu machen. Wo Bemerkungen fallen wie »Wer keine Eier hat, sollte nicht regieren«, das hat Enrico Komning, AfD, mit Blick auf die Kanzlerin gesagt. Wo Frauen massiv eingeschüchtert oder mit sexualisierten Gewaltfantasien konfrontiert werden, braucht es einiges an Resilienz. In der Öffentlichkeit irritiert offensives Verhalten von Frauen weiterhin und immer noch werden frauenspezifische Entscheidungen in Regierungen, nicht nur in Deutschland, mehrheitlich von Männern gefällt. Die aktuelle Diskussion um den Anteil der Frauen in institutioneller Politik ist daher nötig und die gleichberechtigte Teilhabe an Demokratie längst überfällig. Die Forderung nach mehr Frauen in der Politik und zum Beispiel einer Quote hat zwei Hintergründe. Einmal ist der gesellschaftliche Druck hoch. Frauen und Männer sprechen sich für mehr Frauen in Männerberufen und in politischen Führungspositionen aus. Frauen sollen in der politischen Praxis endlich zu einer relevanten Zielgruppe werden. Ihre Lebenslagen und Interessen sollen beachtet werden. Denn oft setzen Frauen andere politische Schwerpunkte, haben spezifische Bedürfnisse und, wie wir alle wissen, machen nicht selten andere Erfahrungen in unserer Gesellschaft als Männer. Das Ziel soll also sein, dass die Politik die Wirklichkeit abbildet. Die Hälfte der Gesellschaft ist weiblich, also müsste sie die Politik auch zu gleichen Teilen mitgestalten. Durch einen höheren Frauenanteil soll sich die Repräsentanz und Qualität der Politik steigern. Und da kommt die Quote ins Spiel. Denn wenn durch den freien Markt, in Anführungszeichen, innerhalb der letzten 70 Jahre keine Parität entstanden ist, muss vielleicht eine gesetzliche Regelung her. Die im Kern moralische Forderung nach einer Quote zum Ausgleich von Ungerechtigkeiten wird jedoch auch durch gesetzliche Vorgaben gestützt. Elisabeth Seibert argumentierte 1981, dass die mangelnde Heranziehung von Frauen für öffentliche Ämter und die geringere Beteiligung an Parlamenten ein Verfassungsbruch in Permanenz sei. Und letztendlich geht es um Grundgesetztreue, und zwar um die Verwirklichung des Artikels 3 Absatz 2 des Grundgesetzes. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Der steigende Anteil von Frauen in der Politik und die Quote führen, so die Hoffnung, zu mehr Gleichberechtigung und frauenfreundlicherer Politik. Die gesellschaftliche Teilhabe für Frauen verbessert sich also bestenfalls. Auch resultieren die Veränderungen in mehr weiblichen Vorbildern, nicht nur für Mädchen und Frauen, sondern auch für Jungen und Männer. Es geht um die Realisation, dass es starke Frauen gibt, wodurch die gesellschaftliche Abneigung gegenüber dominanten, politisch engagierten Frauen abnehmen kann. Der innerparteiliche und mediale Umgang mit Frauen verbessert sich bestenfalls als Folge dessen und macht die politische Arbeit für Frauen attraktiver und angenehmer. Da das Thema sehr polarisierend ist, hört man aber auch viel Kritik und Befürchtungen. So könnte ein mögliches Paritätsgesetz die Parteienfreiheit und die Wahlrechtgrundsätze beeinträchtigen. Außerdem zeuge die Forderung nach Parität von einem identitären Demokratieverständnis, das heißt, dass das Prinzip der Volkssouveränität durch eine geschlechtsbezogene Gruppensouveränität abgelöst wird, das ist jetzt der Teil, an dem es etwas theoretisch wird, beziehungsweise, dass die Identität der PolitikerInnen und ihr Geschlecht an Relevanz gewinnt, was nicht unserem Demokratieverständnis entsprechen sollte. Genau. Hoffe, das war verständlich. Eine weitere gängige Befürchtung ist, dass die Quote meritokratische Prinzipien verletze. Das heißt, niedriger qualifizierte Frauen würden demnach zu Lasten von höher qualifizierten Männern bevorzugt. Aber dem widersprechen mehrere Untersuchungen, die aussagen, dass die Kompetenz der politischen Klasse und insbesondere der Männer sich sogar erhöhe. Deshalb wird die Quote teilweise auch als, in Anführungsstrichen, Krise des mittelmäßigen Mannes bezeichnet. Zum Beispiel von LSE Business Review, da diese für ihn, also den mittelmäßigen Mann, eine besonders große Bedrohung darstelle. Mehr Frauen in der Politik. Das könnte zu einer positiven Veränderung der Perspektiven führen. Christina Lunz, Mitbegründerin des Zentrums für feministische Außenpolitik, ist sich sicher, dass ein genauerer und größerer Querschnitt aller Bevölkerungsgruppen zu einem besseren Verständnis für Lebensrealitäten und spezifische Bedürfnisse führt. Klingt logisch, oder? Die Politik erziele dann für mehr Menschen bessere Resultate, woraus im Idealfall eine stabilere, gesündere Gesellschaft hervorginge. Hier ist also nicht nur von Frauen die Rede, sondern auch von anderen marginalisierten Bevölkerungsgruppen, die momentan unterrepräsentiert sind. Wenn Frauen sichtbarer werden, könnten ihre Positionen eine Signalwirkung haben, sodass sich dadurch auch die Beförderungs- und Karrierechancen anderer Frauen verbessern. Ein Umdenken kann sich durch Sichtbarkeit und Beispiel beschleunigen. Rollenbilder könnten flexibler und vielfältiger werden. Und Politik für Frauen interessanter, da sie von ihnen stärker mitbestimmt wird. Unsere politische Grundstruktur wurde historisch und leider immer noch größtenteils bis allein von Männern bestimmt und gestaltet. Sobald sie auch von Frauen geprägt wird, können und wollen sich eventuell mehr Frauen engagieren. Allgemein wird also angenommen, dass eine Quotenregelung die Qualität des Talentpools steigere. So zeigen Studien, dass allein die Ankündigung einer Quotenregelung zu verbesserten Leistungen führen kann, da Frauen sich bei höheren Aufstiegschancen verstärkt in den Wettbewerb begeben. Auch die durchschnittliche Kompetenz männlicher Politiker nimmt, wie gesagt, zu. Insofern hat die Quote makroökonomische Chancen, ich weiß, sehr theoretisch, denn das vorhandene Humankapital in Anführungsstrichen wird ausgeschöpft. Ein Risiko der Quote, welches jetzt schon sichtbar wird, ist das Klischee der Quotenfrau. Dieses nimmt der Frau ihre Kompetenz und kommt mit der Annahme, sie sei nur wegen der Quote im Amt, nicht aber aufgrund ihrer Qualifikation. Wichtig ist hier aufzuklären, welchen geschlechterdiskriminierenden Mechanismen und Strukturen Frauen in ihrem Arbeitsalltag begegnen und weshalb die Quote daher nötig ist. Auch wird oft befürchtet, dass Männer aus der Politik verdrängt werden. Jan Hartke, Pressesprecher der SPD-Fraktion Niedersachsen, findet es deshalb wegweisend, mit Ängsten aufzuräumen und Männer dafür zu sensibilisieren, dass es um benötigte Gleichstellung gehe und nicht um einen Machtwechsel. Klar ist allerdings auch, dass ein 50%-Anteil an Frauen in der Politik nicht dasselbe ist wie eine gleiche Machtverteilung. Es braucht nicht nur quantitative, sondern auch qualitative Repräsentation. Die Bundeszentrale für politische Bildung schlägt dafür verschiedene Mittel vor. Demnach seien öffentliche Räume der Diskussion über Fraueninteressen, in Anführungsstrichen wieder, essentiell und es sollte vermittelnde Institutionen zwischen frauenbewegten Gruppen und der Politik geben, wie beispielsweise Frauenbüros oder ein eigenes Ministerium. Und man müsse an der Ursache für das geringere politische Engagement von Frauen arbeiten, also Maßnahmen einleiten, die für gleiche Ausgangsbedingungen und gleiche soziale Teilhabe beider Geschlechter sorgen, welche erforderlich sind für aktive politische Teilhabe. Hier wäre zum Beispiel eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben ein Schritt in die richtige Richtung, beispielsweise durch Reformen betreffend der Kinderbetreuung, Elternzeit oder auch Schwangerschaftsabbrüchen. Letztendlich ist, glaube ich, allen bewusst, dass die Quote keine Dauerlösung sein kann, sondern lediglich ein Instrument, um strukturelle und geschlechterdiskriminierende Mechanismen zu überwinden. Mit dem Ziel, ein konsistentes, repräsentatives Paritätsniveau zu erreichen. Und ganz allgemein muss die Politik ihre Programme, Listen, Regierungen und Formate vielfältiger aufstellen, damit mehr Menschen die Möglichkeit haben, sich politisch einzubringen. Ich weiß, das war jetzt an manchen Stellen sehr theoretisch und viel auf einmal vielleicht. Ich bin mir sicher, dass du trotzdem was für dich mitnehmen konntest. Bei Kommentaren, Fragen oder Kritik melde dich einfach bei mir und ich kann nur sagen, nutz deine Möglichkeiten, engagier dich, sag deine Meinung, denn jede Stimme zählt und Vielfalt ist absolut wichtig für unsere Gesellschaft und auch Demokratie natürlich. Vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt hast, dass du zugehört hast und wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich ganz bald.